Radio Decca FM. Und hier sind Howie und Chris.
Und Mike ist wieder dabei. Herzlich willkommen zurück bei Decca FM. Mann, Leute, schön euch wiederzusehen. Wir müssen jetzt ja im Moment immer schon gucken, wann nehmen wir jetzt noch Folgen auf, damit wir euch die noch vor der Rallye Dakar schön in die Ohren reinmassieren können. Wir haben das versucht, so ein bisschen auf Halte zu legen und dann in regelmäßigen Abständen zu senden. Heute kann ich mal ein bisschen verraten, so von hinter den Kulissen war es schon gar nicht so einfach. Wir mussten uns hier Mittag freischaufeln, aber sehr schön, dass es geklappt hat. Chrissy, wie ist die Lage in Hannover bei dir?
Ja, gut ist die Lage, ey. Das ist, ich sag mal so, heute ist echt schönes Wetter. Also Sonne scheint und so, gar nicht so grau Winterregen wie die letzten Wochen.
Das und du hast Handwerker da, hast du mir eben schon erzählt.
Ja, und Post. Genau, Gerüstgäste habe ich. Nice. Ja, die können auch mal fein Dacker hören. Ja, und ey, ich habe gerade so überlegt, Mensch, das ist jetzt schon echt die dritte, vierte Aufnahme mit Mike. Nee, die fünfte eigentlich. Das ist ja, also Mike, fünfte. Mike, ja. Du bist jetzt eigentlich, also eigentlich geht ja Decca FM schon gar nicht mehr ohne dich.
Würde ich auch
das
sagen.
Ist, ja, wir können das eigentlich in Zukunft zu dritt machen.
Mitgehangen und gefangen, Alter.
Ja,
Mike, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da am Start bist. Ja,
ja.
Findest du es auch immer so unangenehm, wenn Handwerker da sind und man ist zu Hause und man sitzt da irgendwie so, keine Ahnung, am PC oder sowas? Ich finde das immer richtig doof.
Das Gute ist bei mir, dass ich eigentlich meistens alles selber mache. Das heißt, ich habe selber Handwerker da. Aber wenn mal welche da sind, dann ja, ich weiß genau, was du meinst.
Ja. Ich find's auch richtig, richtig furchtbar. Ja. Was macht Nervositätslevel? Alles noch entspannt bei dir?
Ja, alles entspannt. Ich bin so entspannt, weil ich glaube noch nie, weil ich bin gut vorbereitet, ich bin guter Dinge und
ja. Nice, ey. Gut. Ich wollte nochmal richtig Danke sagen. Du hast uns neulich ja gegrüßt und erwähnt bei einem Video. Bei einem Video mit Jens Cook zusammen. Mega.
Jens, genau, ja.
Haben wir uns sehr gefreut, ey. Mega cool. Vielleicht haben wir den einen oder die andere, die jetzt auch hier dabei sind. Und wenn ihr neu dabei seid, dann erstmal auch an euch ein herzliches Willkommen. Wir versuchen hier unseren Weg gemeinsam nach Dakar zusammenzustricken, indem wir Mike begleiten. Und der erzählt uns jede Folge, was ihn eigentlich dahin gebracht hat und was in einem Menschen vorgehen muss, damit man so wahnsinnig ist. Und letzte Folge haben wir ja, gehört, was man teilweise an körperlichen und mentalen Preisen bezahlen muss, so über das ganze Jahr. Mein Highlight war ja, dass du gesagt hast, gerade in diesen 2 Wochen Dakar, da kann ich mir Kalorien reinschrauben, wie ich Bock habe, da kommt man ja eh nicht hinterher. Und die Folge drauf haben wir über Geld geredet und das fand ich auch sehr, sehr interessant, denn Geld ist ein etwas, ohne das man Dakar nicht fahren kann. Und gerade wenn man, sag ich mal, kein großes Team hinter sich hat, dann muss man irgendwie schauen. Und deswegen haben wir auch die Verlosung ins Leben gerufen. Du hast das jetzt auch nochmal richtig doll supportet mit noch mehr Preisen, die man gewinnen kann. Und es haben schon einige Hände voll Leute mitgemacht. Falls ihr noch in den Lostopf wollt, Leute, macht das jetzt. Spendet der. Alle Daten findet ihr in den Shownotes. Könnt ihr einfach per PayPal machen. Und jeder Euro zählt. Ne? Grissensen?
Genau,
du bist also eingefroren jeder, bei mir. Ich muss mal fragen, ob du noch da bist.
Ja, ich bin da. Irgendwie ist meine Kamera heute. Naja, ja, easy, die hat man gedacht, Sonne scheint, gehe ich mal raus. Habe ich keinen Bock hier aufzunehmen. Ja. Ja, Leute, jeder Euro zählt und auch jeder Euro, also auch wenn ihr nur 1 Euro spendet, ist im Lostopf. Denn 2000 1-Euro-Stücke machen auch 2000 Euro. Von dem her, Support ist kein Mord und würde ich sagen, die Preise sind echt geil. Also da gibt's etliches Zeug dabei, wo ich mir selber gerne irgendwie ins Regal stellen, anziehen, wie auch immer würde.
Yeah.
Aber da gibt's eine finale Verlosungsfolge und ich würde sagen, gehen wir heute rein ins Thema. Denn es gibt schon wieder jede Menge geiles, spannendes Zeug.
Du hast mir völlig, völlig aufgeregt, hast du mir Nachrichten und Sprachnachrichten so geschickt. Das müsstet ihr eigentlich mal erleben da zu Hause, ne? Wenn Pressemitteilungen rauskommen, vor allem die Pressemitteilungen so zu Dakar, das ist für Grissi immer so, keine Ahnung, als wenn ein neuer Papst gewählt wird. Der sitzt da zitternd vor dem Rechner und schreibt mit und wartet wirklich auf die krassen Dinge, die da besprochen und bekannt gegeben werden.
Das ohne Scheiß so, ne? Also ich gucke die Pressekonferenz live und mache mir dann wirklich Notizen dazu mit Sachen, die in den Podcast müssen und so weiter und so fort. Also dass ich nehme da wirklich die Zeit und feiere das so ein bisschen.
Ja. Und dieses Mal war es auch wirklich, da war einiges dabei, wo du auch wirklich große Augen gekriegt hast. Und ich weiß noch, dass du mir gesagt hast in der Sprachnachricht, sie haben es jetzt tatsächlich durchgezogen. Ne? Worauf bezog sich das, Chris? Was gab es an krassen News?
Genau, ich denke mal, um euch kurz nochmal so abzuholen, Mike, wir haben heute so ein bisschen die Themen überlegt. Wir sprechen mal über 2, 3 Punkte aus der Pressekonferenz zu Dakar, weil die betreffen dich ja ganz aktuell. Und ja. Dann gucken wir noch so ein bisschen an, warum gibt es überhaupt so wenig deutsche Dakar-Fahrer? Also aktuell einen, mit dem sprechen wir heute. Und was sind deine Zukunftspläne? Wie geht's nach der Dakar weiter? Und ja, das Thema Pressekonferenz, also klar, die Dakar wird sehr lang, also haben das Stage draufgepackt im Vergleich zu vielen Vorjahren und sie wollen auch so ein bisschen wieder zurück zu den Wurzeln, also längere Etappen. Und was ich fand, was 2 sehr, sehr spannende Neuerungen waren, oder 3 eigentlich, genau, ist einmal das Thema, dass es jetzt wirklich digitale Roadbooks gibt für alle, also auch für euch Motorradfahrer. Dann das Thema, dass sie jetzt eine Transfer-Stage haben vom Rest-Day, also vor dem Rest-Day, nochmal zig hundert Kilometer quer durchs Land nach Riad, dass der Rest-Day in der Hauptstadt ist.
Wie haben die das argumentiert?
Das hängt damit zusammen, weil sie diese spezielle Stage, darauf komme ich jetzt gleich, also es ist eine 48-Stunden-Chrono-Stage, nennen sie das, und die machen sie im Empty Quarter und das ist halt relativ weit weg. Und
hol doch die Leute nochmal kurz ab. Empty Quarter, wofür steht das?
Das steht für keine Bevölkerung, ja. Und Dünen, Wüsten ohne Ende. Also der Name ist Programm, das ist Niemandsland. Und Mike kann da sicherlich, ihr seid letztes Jahr da auch schon gewesen, nochmal viel mehr dazu sagen. Ich kenne da nur Bilder davon und fand das schon sehr beeindruckend. Und genau, und das bedeutet allerdings für die Teilnehmer, dass die nach dieser 48-Stunden-Stage, die können wir gleich mal erklären, die Motorradfahrer und die Quads, das habe ich dann in einer anderen Pressemeldung rausgefunden, die kommen in Flieger, fliegen nach Riad und der Rest, also die ganzen Versorgungstrucks und die Autos und so, müssen das auf eigener Achse bewältigen. Ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer das sind. Und ich habe das schon mal gehört, sie hatten das, glaube ich, schon für 23 geplant, aber wurde da nicht umgesetzt, als die Route veröffentlicht wurde. Und da bin ich jetzt voll gespannt, Mike, auf deine Meinung dazu, deine Ansicht da dazu, aus Sicht von einem Sportler, aus Sicht von einem Malemoto-Fahrer, weil ich, meine Sorge war halt immer so, ey, heißt das dann für euch, dass ihr während einem Rest-Day in einem Flieger sitzt, den ihr und besonders die Malemoto-Leute dringend brauchen, um ein bisschen Kräfte zu tanken, um mal einen ausführlicheren Service zu machen und um einfach mal so einen Tag, na, durchatmen ist wahrscheinlich schon zu viel gesagt, aber einfach so ein bisschen runterzukommen.
Ja, ich glaube, im Endeffekt weißt du wahrscheinlich mehr wie ich. Weil ich bin da immer jemand, der, also ich schaue mir das Ganze auch an, aber ich bin da immer jemand, der da relativ gelassen an das Ganze rangeht. Aber meine erste Dakar zum Beispiel, habe auch viele gesagt, du schau dir die Route an, wie es durchgeht und wie viele Kilometer hat der Tag, wie viele Kilometer hat der Tag. Im Endeffekt bin ich dann hingegangen, ohne dass ich wusste, wie viele Kilometer mir überhaupt fahre heute. Ich habe jeden Tag auf mich zukommen lassen, bin morgens gestartet, habe kurz gefragt, du, wie viel fahren wir heute? 800 Kilometer, okay, los geht's. Und so war das eigentlich dann immer. Also ja. Ich bin da relativ, also ich plane zwar alles echt gern, ich bin auch so richtiger Planungsmensch, aber irgendwie, ja, bei der Dakar ist das immer ein bisschen anders. Also fangen wir mal kurz an mit dem Roadbook, dem digitalen Roadbook. Das ist schon, ja, schon länger bekannt. Ich weiß es gar nicht, fahren die Profis auch mit dem digitalen Roadbook?
Das habe ich leider nicht rausgefunden.
Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass also quasi die GP-Fahrer, die fahren mit dem Papier-Roadbook, weil die haben sich beschwert, dass ich nicht mit dem elektronischen Roadbook fahren möchte. Und wir Privatfahrer müssen mit dem elektronischen Roadbook fahren.
Ah, okay, das ist zum Beispiel voll spannend. Ja. Um das mal, ich weiß nicht, Mike, ich habe da wie weit du da drin bist, ich habe mit Willem, den kennt ihr auch hier aus dem Podcast, der hat ja selber so ein Trainings-Roadbook entwickelt. Das ist halt allerdings ein offenes Android-System, also für Wettbewerbe nicht geeignet, weil man halt auch Google Maps oder sowas nutzen kann. Und ich weiß von ihm, dass die Dakar, die ASO, arbeitet ja mit ERTF, ist das, glaube ich, zusammen, also französischer Hersteller, der dieses komplette Iritrack-System und sowas macht. Und von denen muss auch oder soll dieses Tablet eben kommen. Und da ich halt so Dinge gehört, da stand halt sowas drin wie, naja, wenn du es schlecht lesen kannst wegen Sonnenlichteinstrahlung, dann musst du deinen Oberkörper so positionieren, dass das Display Schatten bekommt. Was halt auf dem Motorrad im Gelände bei, keine Ahnung, 130, 140 Sachen so eine wenig optimale Lösung ist. Gibt's da irgendwie was Neues dazu?
Das Gleiche habe ich auch gehört. Und das ist auch so, dass es eigentlich den Jungs, also die, wo das organisieren, die auch so, dass es denen, glaube ich, egal ist. Ich meine, klar, im Endeffekt müssen wir alle da durch. Wir haben aber das gleiche Problem. Dass jetzt aber quasi uns splitten zwischen GP-Fahrer und Privatfahrer finde ich ein bisschen doof, weil im Endeffekt, finde ich, müssen wir da alle durch oder keiner.
Ja.
Aber es ist jetzt so, wie es ist. Wir mussten uns das zulegen. Das Ganze hat mich fast 1000 Euro gekostet, das Roadbook. Also quasi nur die Halter.
Krass, Mann.
Das Roadbook bekomme ich dann bei der Dakar.
Ja.
Da muss ich quasi auch nochmal, glaube ich, 600 bis 1000 Euro Miete zahlen. Und wenn ich dann nachher dann hinfliege und das Ding ist kaputt, habe ich halt wirklich gar nichts mehr. Also ich hatte davor wirklich nur das Papier.
Ja.
Und konnte es ja am Lenker bedienen, die Rolle, und konnte es aber auch noch oben manuell betätigen. Und wenn jetzt halt das Ding kaputt geht, dann habe ich halt gar nichts mehr.
Ja, das ist ja das große Thema der Redundanz, ne? Weil halt viele ja auch sagen, selbst wenn ich stürze und wenn mein Roadbook-Halter kaputt ist, dann die Zeit ist zwar dann für den Arsch, aber kann ich ja immer noch mit den Roadbook-Seiten einfach navigieren, auch wenn das dann nicht mehr so gut funktioniert. Aber irgendwie schaffe ich es vielleicht dann noch zu Ende zu fahren, und wenn das Display halt kaputt ist, dann...
Ja. Ich meine, es konnte ja eigentlich immer viel passieren, weil man konnte sich verletzen, es konnte ein Motorrad was kaputt gehen, du verfährst dich. Aber jetzt ist halt nochmal so ein Punkt, wo dazukommt, finde ich, wo halt wirklich nochmal irgendwie, wo du dir eigentlich gar keine große Hoffnung mehr machen brauchst, aber irgendwie gute Platzierung, weil da kann so viel passieren.
Mhm.
Mein Glas kann sein, da läuft alles glatt, die zwei Wochen. Und du bist dann nur der erste drei in der Marathonwertung zum Beispiel. Aber da muss nur einen Tag irgendwas passieren, wie zum Beispiel das Roadbook funktioniert nicht.
Mhm.
Dann hast du eigentlich komplett verloren, dann machst du gar nichts mehr. Dann wartest du, bis irgendjemand kommt, versuchst dem im Staub hinterher zu fahren, was aber da richtig fertig ist. Also ich finde es blöd, aber ja, wir müssen alle da durch, und es ist so, wie es ist.
Für wie fehleranfällig hältst du das?
Also ich glaube, sehr anfällig.
Okay.
Es ist halt wieder Elektrik, es sind richtig viele Kabel, wo da dran sind.
Ah, krass, okay.
Und
im Prinzip ist ja jeder Steckkontakt und so ist ja schon ein Risiko, dass da Dreck reinkommt, dass da feuchtig reinkommt.
Warum macht man das nicht mit Bluetooth oder so?
Ja, es ist halt aufs erste Jahr, also ich denke, dass da einiges passiert, dass da richtig viele Ärger gibt. Und mal schauen.
Weißt du da was? Weißt du was in dem Video drüber mit Jens? Hast du ja gesagt, dass das mit dem, also dass das Roadbook auch mit den Tripmastern jetzt verbunden wird. Scrollt das dann automatisch weiter, das digitale Roadbook?
Nee, du musst immer noch selber betätigen.
Okay, ja.
Aber du hast quasi nie, ich glaube, du hast nimmer. Früher hatte man ja quasi Computer vom Veranstalter. Und auf dem Computer war alles gespeichert. Der Computer war quasi unterm Roadbook.
Ja.
Das war quasi das IATF, also Stella. Und da war alles drauf gespeichert, die ganze Route, wo wir sind, die Checkpoints, und das ist jetzt alles im Roadbook mit drin. Das heißt, das ist alles in einem jetzt.
Also sprich, wenn du dann auch in den Öffnungsradius vom Wegpunkt kommst und so, dann geht das jetzt auf dem Tablet dann wahrscheinlich auf und nicht mehr auf dem separaten Gerät.
Deswegen wollte ich eigentlich auch die Rallye du Maroc fahren, weil das ein gutes Training gewesen wäre, weil dort habe ich es schon benutzt. Aber das habe ich leider finanziell nicht hinbekommen, aber Also ich habe jetzt so nicht irgendwie, also klar, es wird, denke ich, schon einige Überraschungen geben, aber ich mache mir das deswegen jetzt keinen Kopf.
Ja. Mein gut, ja, wie du sagst, ne, ihr müsst da jetzt halt auch durch, also ihr habt halt keine Wahl jetzt. Ich bin mal gespannt, wie das Thema wird, weil gerade auch, wenn es ja nur die GP-Fahrer sind, dann sind ja auch die Jungs aus der Rallye 2 betroffen, die mit dem Digitalen fahren müssen. Und die Rallye 2, also wie man in den letzten Rennen und so gesehen hat, ist ja halt auch, zumindest die Spitze von der Rallye 2 extrem dicht dran an den Werksfahrern und so, und ist das ja auch so ein bisschen die Nachwuchsschmiede. Bin ich extrem gespannt, wie das dann für die wird, weil da fährt halt auch keiner Material schon, oder zumindest die Leute in der Rallye 2.
Ob das Gerücht stimmt, weiß ich nicht, aber ich habe schon gehört, dass die ersten drei in der Rallye 2 Wertung, also vom letzten Jahr, dass die Papierfahrer dürfen. Weil die haben sich dann aber da beschwert, dass die ja eigentlich mit dem Pro-Fahrer mitfahren können. Und dann gab es da aber, glaube ich, Änderungen. Aber es ist alles ungewiss. Ich weiß nicht, wie das jetzt wirklich im Endeffekt dann ist.
Das ist ja interessant. Aber wir können ja mal probieren. Zu einem von den Jungs haben wir einen ganz guten Draht. Ob wir Bradley da mal eine Info dazu bekommen, wie die Sache aussieht. Ja.
Genau.
Spannend.
Mega spannend, auf jeden Fall.
Ja.
Aber weißt du, was ich nicht ganz verstanden habe, ist, wieso überhaupt machen sie das? Einfach, weil sie denken, das ist jetzt an der Zeit, dass es digital wird, weil alles digital wird, oder?
Ich glaube, zum einen ja, das Thema, und zum anderen glaube ich halt auch, dass das für die Veranstalter einfacher ist. Die müssen wie viele Teilnehmer haben wir bei der Dakar? 500.000?
Verstehe.
Die müssen da so viel Roadbooks drucken. Und im Endeffekt hast du nachher halt alles auf deinem PC drauf. Die können auch abends dann irgendwelche Änderungen, direkt am PC ändern. Die müssen dann nicht irgendwie noch zweistündige Rede halten, was muss man alles ändern. Wir müssen es morgens nicht mehr nachtragen, das ist wahrscheinlich auch einfacher. Aber ja, es ist wie alles. Es muss immer alles schneller gehen, muss besser funktionieren, digitalisieren und
ja, so ist das halt. Ah, die Chancen sind ja echt hoch, dass da irgendwas auf jeden Fall nicht richtig geht. Aber gut, das wird man alles sehen. Vielleicht läuft es ja auch großartig. Ich habe nur mitbekommen, die wollten das ja letztes Jahr, also lange Zeit haben wir gedacht, letztes Jahr kommt das schon. Oder bei der letzten Dakar. Vielleicht waren die Testläufer da nicht erfolgreich und jetzt sind sie sich halt relativ sicher, dass es klappt. Also auf jeden Fall finde ich cool, das passt auch zu dir, Mike, dass du sagst, naja, was soll ich denn machen? Ne? Das ist jetzt so. Und da muss ich jetzt mit dealen jetzt, ne?
Ja.
So, kann ich eh nicht ändern.
Ja, das ist das gleiche Thema. Können wir gleich weiterspringen zu der Marathon-Stage?
Ja. Ich hoffe übrigens, Mike, ich hoffe, ich habe jetzt nicht dein Race-Vibe kaputt gemacht, weil ich mit meinem Nerd-Verhalten und alles aufsaugen, was das Thema Dakar ist, sich jetzt gespoilert habe. Nee, wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Ey, nicht, dass dir das jetzt Unglück bringt oder so.
Und Mike so, was?
Nee, ich wollte es jetzt auch nicht irgendwie so rüberbringe, dass ich mich da nicht dafür interessiere.
Also
ich
alles gut.
Ich schaue mir das alles an und ich schaue mir auch das Reglement an.
Ja, lässt sich aber nicht verrückt machen.
Jemand, wo sich da, also früher war es anders, ich habe mir früher über alles Gedanken gemacht. Aber mittlerweile bin ich einfach gelassener geworden, weil mein Ziel ist, ins Ziel zu kommen und das müssen alle machen. Also wir müssen alle in die gleiche Richtung, wir müssen alles Gleiche bewältigen. Und ich denke auf jeden Fall, dass das eine harte Aufgabe wird. Und wie das genau funktioniert mit dem Flieger dann, das weiß ich nicht. Ich persönlich finde es ein bisschen doof, weil ich würde dann lieber, also im Endeffekt bin ich wahrscheinlich froh, ich sitze dann nachher in dem Flieger drin und kann darüber fliegen. Aber ich fände es cooler, wenn man da alle zusammen mit dem Motorrad fahren würde.
Ja, ja.
Weil das wäre nochmal eine Nummer härter. Aber ich bin echt gespannt, wie das wird. Ich glaube, das wird nochmal ein bisschen so, also gerade die 48-Stunden-Stage bringt nochmal ein bisschen so altes Feeling, weil früher gab es sowas ja öfters, dass man quasi nachts in der Wüste übernachten musste. Und wir haben da, glaube ich, auch echt nicht viel. Ich glaube, da gibt es halt so ein kleines Biwak dann, wo wir vielleicht, ich vermute mal, so eine kleine Tüte bekommen mit Essen.
Ah ja.
Und zwei Flaschen Wasser. Und ich glaube, Werkzeug haben wir da gar keins. Und also im Endeffekt ist es eigentlich wie Marathon-Stage.
Ja.
Nur ohne Material, also heißt ohne Werkzeug.
Ja. Genau, also so was ich der Pressekonferenz entnommen habe, ich fand das ziemlich cool und das war, Mike, was du gesagt hast, war ja auch genau der Gedanke, so diese alten Dakar-Vibes wieder rüberzubringen. Für alle, die das jetzt nicht gesehen haben oder so, was überhaupt eine 48-Stunden-Stage, wie funktioniert das? Die ganze Etappe sind so circa 600 Kilometer und man fährt los am Tag 1. Ich weiß gar nicht mehr auswendig, welcher Fahrtag das ist. Spielt aber auch nicht so die Rolle. Ihr fahrt los am Tag 1 und ab 16 Uhr musst du, und auf dieser Strecke gibt es, glaube ich, vier oder sechs Biwaks, die eingerichtet sind, aber genau, wirklich rudimentär, das sind kleine Zelte. Dann hier der Chef von der ASO hat gesagt, es gibt da so Militärrationen, also wahrscheinlich sowas wie die EPA für die ganzen Bundeswehrleute, diese Überlebenspackung oder so, keine Ahnung. Du wirst uns berichten und und da pennst du dann halt in der Wüste mit minimal Versorgung und reparieren und so halt mit dem, was du am Motorrad oder am Fahrzeug halt hast. Das gilt für alle, also auch für die Autos und so weiter und so fort. Und du musst ab 16 Uhr, also da fällt der Hammer, da musst du an dem nächsten Biwak, das du erreichst, anhalten. Und dann geht's am nächsten Tag um 7 Uhr, wird dann im 1-Minuten-Rhythmus in der Reihenfolge, wie die Leute im Biwak angekommen sind, wieder gestartet. So ist dann der Restart für das Rennen und dann fährst du halt die restlichen 600 Kilometer.
Okay, ja. Das hört sich geil an.
Was sie nicht gesagt haben, falls einer an dem Tag die 600 Kilometer schon schafft, was dann ist. Der hat dann zwei Rest-Days oder so, weiß ich nicht.
Hey.
Das wäre auch noch eine Idee, komplett durchfahren.
Geht ja gar nicht wahrscheinlich, weil der um 16 Uhr musst du anhalten, da wirst du dann auch gestoppt am Biwak. Das wäre dann schon krass, wenn du das bis 16 Uhr schaffst.
Ja.
Ja, genau, das ist diese 48 Stunden Stage und dies vor dem Ruhetag. Ja.
Okay. Ja, schauen wir mal. Wird spannend.
Ja, mega, mega spannend. Ich habe erst so gedacht, Mann, ist das jetzt eigentlich eine krasse Mehrbelastung so für alle? Und wahrscheinlich, also erstmal ist es egal, es passiert jetzt so, wie es ist und so weiter. Und wahrscheinlich, ich meine, das ist doch sowieso alles super, super krass anstrengend und wahrscheinlich muss man damit jetzt irgendwie dealen, ne? Oder?
Also ich sage, dass das im Endeffekt, meine, es steht jetzt überall wieder, dass das die härteste Dakar wird.
Genau, darauf wollte ich hinaus, genau.
Wenn ich mir als denke, es ist hart, dann muss ich immer an die Zeit von damals denken.
Ja.
Was die durchgemacht haben mit den Motorrädern.
Stimmt.
Also das war nochmal eine ganz andere Zeit. Also muss man immer ein bisschen...
Ah, gerade so in den 80ern und so, ne?
Genau,
richtig sick, ja. So, okay, ja. Naja, ey, Grissi, das sind so die großen Veränderungen, ja, oder? Genau. Dieses Jahr.
Ja. Mhm. Die ganzen Details aus dem Pressegedöns, das machen wir dann, wenn wir offiziell in die
Dakar, genau,
starten bei der ersten Folge. Da werde ich mich nochmal schön austoben mit allen Infos zu der Ausgabe. Wollen
wir einen Deep Dive machen, ja.
Genau, und jetzt haben wir aber gesagt, wir haben noch so das andere, ja, Thema, Mike. Und zwar, du bist dieses Jahr zumindest in der Motorradklasse, glaube ich, soweit, was ich gesehen habe, der einzige deutsche Starter.
Ja.
Ja, also es fährt auch jemand mit, ja, den kenne ich sogar. Der kommt gebürtig, glaube ich, aus Deutschland, aber ist wohnt in Uruguay, glaube ich.
Ah, okay.
Also im Endeffekt, glaube ich, wie der, ja, Sebastian Bühler.
Genau, stimmt. Ja, also wenn wir so nehmen, genau, Sebastian Bühler, der wohnt aber, glaube ich, in Portugal.
Genau, der ist auch, glaube ich. Ja. Ich glaube, seine Mutter ist aus Deutschland, aber ist in Portugal aufgewachsen und wohnt auch schon immer in Portugal.
Ja, genau. Der fährt ja beim Hero-Team, ist da Werksfahrer. Und aus Deutschland kommt für den Rallye-Sport, aber jetzt auch egal, wie viel Räder da unterm Hintern sind, ab 2, 4 oder mehr, kommt wenig. Da bist du ja schon echt ein Exot, sage ich jetzt mal. Zumindest auf dem Level, wo du es betreibst. Bei den Amateur-Rallyes ist dann schon mal der eine oder andere dabei. So eine Bosnia-Rallye, ja, oder sowas irgendwie. Da sieht es ein bisschen besser aus. Was glaubst du, woran liegt das? Oder wahrscheinlich auch generell Motorsport, ne? Wenn man so in die Welt guckt, egal welche Klasse. Da sind wir mit deutschen Fahrern im Spitzenbereich oder im oberen Bereich dürftig vertreten.
Gibt es viele Gründe, glaube ich, aber ein Grund ist auf jeden Fall, so einer der größten Gründe. Ja, mein Deutschland ist kein Motorsportland, das wissen wir alle.
Ja.
Und wir haben auch einfach die Möglichkeit, also ich sage jetzt gerade mal im Rallye, ich sage mal im Straßensport geht es eigentlich, wir haben einige Rennstrecken in Deutschland, aber jetzt gerade im Offroad-Bereich, also im Rallye-Sport ist es ganz extrem, da kann man einfach in Deutschland trainieren. Das ist mal das eine Problem. Wir haben überhaupt kein offenes Geläufe, wie jetzt zum Beispiel in Marokko oder irgendwo in der Wüste halt. Das fehlt komplett. Aber was glaube ich, was ich auf jeden Fall der größte Grund finde, oder glaube, was das Problem ist, wenn man sowas machen möchte, also wie zum Beispiel Dakar, muss man auf extrem viel verzichten. Das heißt, wenn jetzt einmal irgendjemand in Deutschland sagt, dass er Dakar, oder können wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, ich.
Ja, nehmen wir doch mal dich.
Beispiel. Ja. Also im Endeffekt muss man auf extrem viel verzichten. Und das ist schon, glaube ich, da fängt schon mal an, dass da viele Leute gar nicht bereit sind dafür. Also im Endeffekt hast du keinen richtigen Job.
Ja.
Klar, ich arbeite, aber ich verdiene jetzt nicht gerade irgendwie viel Geld. Das heißt, ich habe am Ende vom Jahr nie viel Geld auf dem Konto. Du wirst nie viel Geld für deine Rente einzahlen mal. Also sag mal die 3, 4 Jahre, wo ich das mache, bleibt auf jeden Fall nicht viel hängen. Das ist schon mal ein Grund. Du verzichtest auf zum Beispiel auf Partys mit Kollegen, auf Freundin oder was das sagen. Ich habe auch Freundin, aber es ist schon grenzwertig, also wir sehen uns echt selten.
Ja.
Und aber ich glaube, dass das der springende Punkt ist, glaube ich, so das mit der Arbeit. Also im Endeffekt musst du halt gucken, dass du irgendwo weniger arbeiten gehst.
Aber trotzdem Geld irgendwo herkriegst, ne?
Du musst irgendwo Geld herkriegen, klar, musst Sponsoren suchen, du musst
und das Geld zusammenkriegen. Mike, worüber wir bei der Folge mit dem Geld letztes Mal gar nicht so, das haben wir gar nicht so angesprochen, nur im Nebensatz. Neben diesem ganzen Geld beschaffen fürs Rallye-Fahren, ne, musst du ja auch leben noch, ne? Also, du bist ja noch ein normaler Mensch, der atmet und isst so, ja, oder? Das kommt ja auch noch dazu. Und wahrscheinlich, also liebe Grüße an deine Freundin an der Stelle und du willst ja wahrscheinlich auch mal einen normalen Urlaub machen und sowas, ne?
Genau, ja. Ich meine, ich glaube, das ist schwierig, das so richtig rüberzubringen, wie ich das meine. Aber zum Beispiel jetzt in Ländern wie zum Beispiel in Spanien, Italien, die Leute sind einfach viel entspannter wie bei uns. Wenn jetzt bei uns einer das macht, so wie ich, höre ich von so vielen Leuten, wie finanziert sich das? Warum macht er das? Warum geht er nicht 24 Stunden arbeiten? Warum macht er nicht das Studium?
Ja.
Da muss immer, also in Deutschland muss meiner Meinung nach immer alles halt irgendwie nicht perfekt sein, aber es muss immer alles so strukturiert sein.
Abgesichert, ne?
Abgesichert, genau, das war das richtige Wort.
Ja. Oder halt auch so dieser standardisierte Weg, ne? Mach eine gute Schulausbildung, lern einen vernünftigen Beruf, sieh zu, dass was aus dir wird, Junge. Und dann bis zur Rente durchziehen und dann den Kleingarten pflegen. Also das ist jetzt sehr überspitzt, aber das ist ja so irgendwie the way, der einem so gepredigt wird. Und da stimme ich voll dazu. Also auch gerade in Südafrika und so, da sind die Leute viel mehr, ach so, du machst das mal. Ja, ist ja geil. Cool, mach doch mal. Und das wird schon, ist eine coole Idee. Also, ja.
Genau. Ja. Wenn du das in Deutschland machst, bist du eigentlich sofort erstens bist du dann immer sofort Neider, weil du was machst, was andere nicht machen.
Und dann sucht man sich einen Grund, so, weißt du? Dann sucht man so einen Grund, so, ja gut, aber das ist ja unvernünftig, so, ne? Das.
Genau. Ich sehe es bei meiner Mutter. Also, meine Mutter war damals auch, wo ich das machen wollte, hat gesagt, du machst Studium, verdien Geld später.
Ja.
Ich wollte auch erst Lehrer machen, also, das war meine Idee.
Ah, krass, okay.
Ja, also, Sport und Mathe war so ein bisschen in die Richtung, aber ich habe dann echt denkt, okay, jetzt mach das, weil das, ich habe da mit den Leuten gehabt, die haben dann gesagt, du mach das, das nimmt ja keiner mehr. Was natürlich wichtig war, ich habe meinen Realschulabschluss gemacht, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe das Abi noch nachgeholt, das heißt, ich bin eigentlich abgesichert, das heißt, ich mache das jetzt 3, 4, 5 Jahre und danach kann ich sofort irgendwo arbeiten gehen, ich kann alles machen, was ich will, also das ist, glaube ich, schon mal wichtig, dass man das macht. Also.
Ey, und Mike, wenn du dich irgendwo vorstellst später, ich meine, was kann man für ein geileres Argument bringen als, Digga, ich bin 3, 4, 5 Jahre Dakar gefahren. Also wir brauchen jetzt nicht irgendwie einen Test machen, ob ich irgendwie einen starken Willen hätte oder sowas, ne? Oder ob ich irgendwie fleißig wäre oder
mein so. Mein Problem ist dann wieder, glaube ich, dass viele Dakar gar nicht kennen. Aber ich würde sagen, dass ich durch die Rallye-Geschichte und gerade durch die Dakar-Geschichte habe ich mir selber irgendwie so viel beigebracht und habe so viele Leute kennengelernt. Ich habe so viel Lebenserfahrung gesammelt die letzten 3, 4 Jahre. Wenn ich normal arbeite gegangen wäre, hätte ich das niemals irgendwie.
Ja, das glaube ich auch.
Und
definitiv.
Der Punkt ist ja auch, also klar, Alter, es gibt auch Leute, die fahren irgendwie mit Mitte 40 oder so ihre erste Dakar oder so, weil sie dann sagen, jetzt kann ich mir den Traum verwirklichen. Es gibt nichts, was es nichts gibt, aber man muss ja auch ganz klar sagen, merke ich bei mir selber, dass ja die Schwelle, also gerade was du meinst mit drauf verzichten und vielleicht auch nicht so ganz in dem System funktionieren, wie es jetzt so das Gros mal vorgibt, die wird ja immer höher, ne? Also so dumm das jetzt klingt und spießig, ne, ich selber, ich sitze da und ich sage immer, ich würde mein rechtes Bein geben, um mal Dakar fahren zu können oder so.
Mhm.
Aber
würdest du wahrscheinlich auch, Chris, so wie du dann fährst.
Ja, danach wäre es wahrscheinlich weg. Aber so, ne, dann hast du halt vielleicht eine Immobilie gekauft und bla und hast halt diese Verbindlichkeiten und so. Also diese Hürde, ich sag nicht, dass es nicht unmöglich ist. Ne? Wenn man das will und so, dann kriegt man das sicherlich alles hin. Aber die Hürde wird natürlich mit so Verbindlichkeiten und so, was man sich eben schafft, natürlich immer höher. Und deshalb würde ich sagen, hast du das absolut richtig gemacht, gute Basis geschaffen und erstmal Rock'n'Roll und dann...
Was auch noch, glaube ich, der Grund ist, ich habe auch noch, also mein Papa hat eine Autofirma, eine kleine, und ich habe immer noch ein bisschen Absicherung. Das heißt, wenn ich mal irgendwo keinen Job finde oder wenn ich irgendwo arbeite gehen will, dann das ist halt schon gut, dass man das weiß, dass man das quasi im Hintergrund hat. Ich glaube, das hilft schon extrem.
Glaube ich auch.
Aber trotzdem, ich glaube, das, was wir vorhin gesagt haben mit dem Verzichte, beziehungsweise, dass man halt einfach einiges aufgeben muss für den Sport oder für das, was man machen möchte hier mit der Dakar, sind halt viele schon gar nicht bereit dafür. Aber auch nur, glaube ich, weil sie einfach Angst haben, was denken die Leute von dir. Das ist, glaube ich, ein Problem dann.
Ja, krass, ja, stimmt. Weil du zeigst ja, ne, dass wenn man es wirklich will und sich drauf einlässt, auch wenn man sagt, Deutschland kein Motorsportland, Trainingsmöglichkeiten schlecht. Das stimmt alles, aber das ist nicht, also das ist halt ein Hindernis, aber kein Grund, es nicht zu schaffen oder nicht zu erreichen.
Ja, genau.
Ja, ja, krass. Ey.
Aber ich glaube auch, dass es das ist, denn Deutschland ist ja zum Beispiel, was Fußball angeht, ganz anders aufgestellt. Und da selbst wenn du gar nicht mal so erfolgreich bist, sondern so mittelerfolgreich und Talent mitbringst, da kannst du ja schon echt Kohle verdienen. So, du gehst, kannst mit einem dicken Plus rausgehen. Und das, guck mal, selbst wenn du jetzt sonst wie erfolgreich wärst, es wäre halt immer noch eine Sportart, die nicht so ein, ja, keine Ahnung, so ein Backbone hat, so ein finanzielles Backbone von der Industrie und sowas. Ne?
Das würden viele wahrscheinlich nicht mal mitbekommen. Selbst wenn du jetzt die Dakar gewinnst oder so irgendwie würdest, das würden wahrscheinlich in Deutschland echt viele nicht mal mitbekommen. Was natürlich schade wäre,
Übrigens, kein Ochsen in Deutschland, das ist eigentlich so, was jetzt unser Sport angeht, das Beste, was es gibt, und das kennt ja fast niemand.
Ja, genau. Übrigens, aus eigener Erfahrung, man ist genauso ein Exot in Deutschland, also ob man jetzt Rallye fährt oder einfach sagt, du, ich kann mit Fußball überhaupt nichts anfassen, spreche ich aus eigener Erfahrung, da ist man auch ein ganz schöner Exot. Ne? Viele Leute, was?
Wie?
Hä?
Ja, das stimmt. Das ist schon krass, und das merkst du halt an ganz, ganz vielen Ecken und Enden, nicht nur an dieser Sache mit Sponsoren, dass das nicht so einfach ist wie woanders, sondern wahrscheinlich auch an der Akzeptanz einfach, wenn du jetzt einen Arbeitgeber hättest, der, wo du, weiß ich nicht, andere Abhängigkeitsverhältnisse hättest und so, da kannst du nicht einfach sagen, ich brauche nicht 6 Wochen frei dieses Jahr, ich brauche halt irgendwie 3 Monate und ja, dies, das so, ne? Ich kann auch nur halbtags arbeiten, weil ich trainieren muss und sowas. Ja.
Also ich sag mal, wenn du da gar mitfahren willst und wirklich, du hast gar keine, ich meine, ich will es jetzt schon ein bisschen professioneller machen und ich mache es ein bisschen professioneller. Ja. Das ist eigentlich schon gar kein Hobby mehr, das ist schon eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen Beruf, aber es ist so halb.
Ja, halb, doch. Doch, ich glaube schon.
Aber ich glaube, wenn du da gerade einfach noch mitfahren möchtest, dann kannst du auch voll arbeiten gehen, glaube ich. Also wenn dir wirklich das Ergebnis egal ist. Mhm. Aber wenn du Titel mitfahren möchtest, dann musst du viel Zeit
haben. Glaubst du, wenn man das aber so halbherzig macht, also die Chancen anzukommen sind nicht hoch, das weiß ich auch so aus der, ne, wie ich das verfolgt habe, aber meinst du nicht auch, es ist dann auch wirklich gefährlich, wenn man nicht, also gerade körperlich so nicht so viel mitbringt und sowas?
Ich mache jetzt mal ein gutes Beispiel.
Ja.
Ich nehme mal meine Dakar dieses Jahr. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich die Dakar überhaupt durchfahren hätte können.
Ja.
Weil ich war
absolut. Bei deinem Rücken, ne?
Ja, alles. Also es war dann im Endeffekt so, dass ich eigentlich ja im Auto fahren wollte, die Dakar dieses Jahr.
Ah.
Es war dann relativ spontan. Das heißt, ja, mit Ende des Jahres so, dass ich dann doch mit Motorrad fahren wollte.
Ja.
Oder das plötzlich so ergebe. Und ich habe mich dann eigentlich, ich habe mich schon darauf vorbereitet, aber ich habe dann wirklich den letzten Tag noch voll geschafft. Mein Papa an der Firma war überhaupt nicht bei der Sache. Habe mich noch erkältet ein paar Tage davor. Also ich war eigentlich überhaupt nicht gut vorbereitet.
Mhm.
Und also ich bin zwar ausgefallen dann an Tag 5, aber ich weiß nicht, wie die Rallye noch rausgegangen wäre für mich, weil ich war überhaupt, also
krass, ja,
vom Kopf her überhaupt gar nicht bei der Sache.
Mhm. Ach krass.
Das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, wenn du so Rennen fahrst und dir so viel Zeit nimmst und so viel Geld da reinsteckst, dann musst du echt gucken, dass du da 100% dabei bist.
Weil, also wer jetzt zu Hause denkt, naja, wenn ich nur ankommen will, dann kann ich doch mein Tempo fahren oder so. So ja, das läuft das halt.
Ja, ein bisschen blöd ausgedrückt vorhin,
ja. Ja, aber so läuft's ja auch nicht. Ich meine, dann kommst du halt auch nicht an. Also du musst schon, selbst wenn du sagst, mir ist egal, welche Platzierung ich habe, selbst dann musst du ja Vollgas geben. Du musst ja, sonst kannst du die Dakar ja nicht mitfahren. Und wenn du dann nicht körperlich und mental in der Lage bist, da kann es schon krass gefährlich werden. Ne? Also, keine Ahnung. Ich denke gerade an zum Beispiel Charlie Bowman, der das ja mal so in so einem Versuch gemacht hat. 2006, glaube ich, war das, dass der Dakar mitgefahren ist. Der ist ja auch nicht angekommen. Der hat sich bei so einem Dünencrash da beide Handgelenke gebrochen von einem Sturz. Sowas passiert halt dann. Ne?
Oder halt auch in solche Geschichten. Ne? Das Buch von Joey Evans. Die sind halt auf eine Verbindungsetappen beim Fahren teilweise eingeschlafen, weil sie so langsam waren auf den Etappen, dass sie halt einfach faktisch 2 Stunden gepennt haben. Dann mussten die wieder losfahren.
Jo.
Und das ist dann einfach irgendwann nur noch Glück, dass dir da nichts passiert. Also, weil da muss nicht mal ein Unfall auf der Stage sein, sondern kommst du in Gegenverkehr auf der Verbindungsetappe oder so irgendwas, weil du völlig übermüdet bist und so. Das ist schon krass. Aber ich würde sagen, im Anbetracht der Zeit,
wir
überziehen schon wieder, aber wir haben noch einen Punkt, Mike, deine Zukunftspläne. Du hast ja jetzt schon gesagt, na, so 3-4 Jahre so ein Zeitfenster, wo du das jetzt machst mit der Dakar und fokussierst drauf. Wie sieht's denn aus? Also allgemein, hast du so für dich einen Zeitplan, wo du sagst, so lange würde ich es noch machen, wenn das irgendwie finanziell und so funktioniert alles? Und hast du irgendwie Ideen, wo du drauf dich dann danach fokussieren würdest?
Also ich habe auf jeden Fall mir mal vorgenommen, dass ich mit 30, also in die Richtung 30, Richtung Familie denken möchte mal, also Familie gründe. Und also ich denke schon, dass ich jetzt noch so 2, 3, 4 Jahre mache, auch mit Motorrad fahre, das haben wir Deutsche Meisterschaft und alles. Aber ich habe da auf jeden Fall gesagt, ich möchte irgendwann aufhören mit, weil ich habe da schon einiges an Zeit und Nerven reingesteckt.
Ja.
Und alles, was ich eigentlich gemacht habe, habe ich schon erreicht. Also was jetzt für mich so ein Hauptziel wäre noch, wäre wirklich ein Podium in der Marathonwertung.
Ja,
wenn ich das erreichen würde, würde ich sofort sagen, stopp, das war's. Dann habe ich wirklich alles erreicht, was ich machen wollte. Aber ich würde es, denke ich, schon noch 2, 3 Jahre Dakar fahren, auf jeden Fall, wenn ich es finanziell hinbekomme. Was eigentlich so mein Gedanke ist, oder mein Ziel, ist eigentlich, dass ich so ein bisschen, also ich habe schon ein kleines Team, wo ich gerade eine Cross-Country-Meisterschaft ein bisschen ein paar Fahrer unterstütze. Mein Ziel ist eigentlich so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Richtung Rallye gehen, was zu machen mit einem Team und vielleicht auch ein paar deutsche Fahrer damit ziehen. Es muss nicht unbedingt Dakar sein, können zum Beispiel aus Eco-Race sein.
Aber
ich habe jetzt auch gerade schon ein bisschen eine Planung. Das heißt, es ist eigentlich voll eine Planung. Wir gehen jetzt nach Marokko. Oder wir sind wahrscheinlich während der Ausstrahlung gerade Marokko zum Trainieren. Und dann nehme ich auch 3, 4, 5 Jungs mit und gebe da unten Roadbook-Training.
Ja, geil.
Nächstes Jahr im März nochmal. Und dann ist auch nächstes Jahr die Helas Rally geplant, wo ich ein kleines Team machen möchte.
Nice.
Sowas in die Richtung als so ein bisschen deutscher Rally-Stützpunkt. Das wäre schon ein bisschen
so. Ja, Traum. Mega, das hört sich ja großartig an. Ich wünschte, ich hätte mehr Talente.
Ein bisschen overhalte, weil ich hatte jetzt auch letztens die Gespräche mit KTM, vielleicht ergibt sich da was als Testfahrer. Mhm. Oder ja. Vielleicht auch wirklich in die Richtung als Co-Driver beim, beim Team.
Ja.
Also wirklich alles noch offen.
Ja, cool.
Ey, wir drücken dir auf jeden Fall mega die Daumen und du wirst ja irgendwie auf irgendeine Weise der Rallye-Welt erhalten bleiben. Das hört sich ja ganz, ganz so an.
Genau, ich möchte auf jeden Fall.
Ich habe noch eine kleine Frage zum Ende der Folge heute, weil ich sonst vergesse, wenn ich dich vor der Dakar nicht mehr frage. Wir haben ja noch eine Folge auf dem Zettel. Letztes Jahr, da hattest du ja Pech, kann man einfach nur sagen. Das war einfach nur Pech, ne? diese Benzinnummer da. Habt ihr das eigentlich in den Griff gekriegt, jetzt habe ich mich gefragt? Also gibt es da jetzt eine Lösung für oder ist es einfach...
Ja, im Endeffekt haben wir so, also von einem Kollegen von mir, der hat so Filter gebaut,
ja.
Beziehungsweise gebaut ist jetzt ein blöder Ausdruck, aber ich weiß nicht, ob er in einer Firma arbeitet oder ob ein Kollege von ihm in einer Firma arbeitet, wo so Filter herstelle.
Mhm.
Wo quasi so das Wasser irgendwie, ja, wir müssen das jetzt probieren in Marokko. Ich habe die Filter jetzt dabei. Mhm. Und aber im Endeffekt haben wir nach unten so Anschlüsse gebaut,
wo
quasi das Wasser ablassen können.
Ah.
Das heißt, mein Kumpel Marc, der hat so Behälter gebaut mit einem Schlauch dran. Dann können wir unten an den Tank dran schließen. Und dann kann man quasi richtig schnell
den
Schluck rausholen. Dann sieht man sofort, ob da Wasser drin ist oder Sprit.
Cool.
Weil das Wasser setzt sich ja immer unter ab im Tank.
Ja.
Oder beziehungsweise im Benzin und Wasser. Wasser setzt sich unter ab und dann sieht man eigentlich sofort, ob Wasser drin ist.
Das ist ja cool. Mega spannend. Also ist ja eigentlich eine recht triviale Lösung, also eine recht handwerkliche Lösung, sag ich mal, daran zu gehen. Wer das nicht mehr auf dem Schirm hat, wir haben darüber auch berichtet, so, das betraf ja nicht nur dich. Das hatte irgendwie mit den krassen Temperaturunterschieden zu tun und so, glaube ich, ne?
Ja, ich hatte mir vermutet, dass es Temperaturunterschiede waren. Ich meine, es war auch wirklich die Tage, wo das passiert ist, hat es ja so extrem geregnet.
Genau.
Mit Überflutungen.
Also ihr seid ja einen Tag auch nicht gefahren, glaube ich. So krass geregnet, ne?
Ja. Kann das sein, dass dort irgendwo was in die Kanister reinkam, beziehungsweise in die Tankkanister, aber ich vermute mal eher, dass es Kondenswasser war.
Ah ja, okay, krass. Leute, das war Folge Nummer 4 von Unser Weg nach Dakar mit Mike Wiedemann, dem Fantastischen. Wir hören uns noch einmal, wenn alles klappt. Das ist immer so ein bisschen mit der Hoffnung, weil es kann ja immer alles Mögliche passieren. Auch vor Marokko, dass wir da noch was aufgenommen kriegen. Und wir schauen ganz aufgeregt schon Richtung Saudi-Arabien. Bald ist es soweit. Na, Chrissy?
Auf jeden Fall, ey. Das ist, wir sind alle schon heiß und gespannt. Und bis dahin.
Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss, Mike.
Ciao.